Also wenn man das ernst nimmt, kann es das dann überhaupt noch geben, eine Doppelzulassung als Syndikusanwalt und niedergelassener Anwalt? Wie kann ich denn zu gewöhnlichen Zeiten sowohl meinem Arbeitgeber dienen, als auch eine eigene Kanzlei unterhalten?
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Kanzleipflicht, kann das weg? Selten hat ein Urteil die Anwaltschaft so in Aufruhr versetzt wie das des BGH zur Kanzleipflicht und in Fachmedien war sogar die Rede von Realitätsverweigerung in Karlsruhe. Worum geht's? Es geht um eine Kanzlei in einem Bürocenter, wenn die Büroräumlichkeiten dort nicht dauerhaft sind, sondern nur bei Bedarf angemietet werden. Verfassungsbeschwerde läuft. Aber ich finde, Meinung dazu austauschen kann man trotzdem schon mal. Wir sind ja am Verfahren nicht beteiligt, wir sind aber Anwälte. Und austauschen möchte ich mich heute dazu mit André Haug. Kennt ihr schon, Vizepräsident der BRAG, Präsident der Kammer Karlsruhe und bei uns zuständig für Brau-Themen. André, schön, dass du da bist.
Sehr gerne. Guten Morgen, liebe Steffi.
Ja, ich war etwas überrascht von dem Urteil. Ehrlicherweise, ich war nicht überrascht davon, dass das die Kammern wohl so sehen müssen. Es gibt ja viel Rechtsprechung dazu. Also es hat mich nicht so sehr die Kammer Berlin überrascht, gar nicht ehrlicherweise. Aber das Urteil, das BGH, hat mich sehr überrascht. Vielleicht fasst du erstmal so für die Lauschis. Ich glaube ehrlich gesagt, jeder hat es mitgekriegt. Aber was stand denn so drin?
Ja, gerne. Also Ausgangspunkt war ein Kollege, der neben seiner Syndikuszulassung auch als niedergelassener Anwalt tätig ist oder jedenfalls werden wollte. Und was seine Kanzlei angeht, dann der Kammer die Adresse einer solchen Firma genannt hat, die Büroräume auf Bedarf zur Verfügung stellt. Die Kanzlei war dort an dieser Adresse durch Kanzleischild ausgewiesen und es gab da wohl auch einen hilfreichen Geist, der eingehende Post für den Kollegen dann sicher verwahrt hat. Und darüber hinaus war er telefonisch erreichbar, auch wohl über einen entsprechenden Dienstleistungsvertrag. Und da hat die Kammer Berlin gesagt, das reicht uns nicht. Das genügt nicht den Anforderungen an die Kanzleipflicht nach § 27 Brau. Er möge bitte nachweisen, durch Vorlage des Vertrags oder Ähnliches, dass er den Anforderungen gerecht wird. Und mehr als das, was ich jetzt eben in der Beschreibung gesagt habe, konnte er aber nicht nachweisen. Daraufhin hat die Kammer Berlin eben eine missbilligende Belehrung erteilt und hat gesagt, so geht das nicht. Dagegen hat er sich gewehrt und zunächst vor dem AGH auch Recht bekommen. Der Berliner Anwaltsgerichtshof hat also festgestellt, die Anforderungen, die die Kammer Berlin an die Kanzleipflicht stellt, die gehen über das hinaus, was heutzutage noch Gegenstand sein sollte. Und der AGH da insbesondere eben auf moderne Formen von Telekommunikation verwiesen und dass es vielleicht heutzutage nicht mehr erwartet wird, dass ein Anwalt regelmäßig dauerhaft an einer bestimmten Adresse erreichbar ist. Und dagegen hat die Kammer, ist die Kammer Berlin vorgegangen. Und der BGH hat es eben nun in dieser Entscheidung umgedreht, hat die missbilligende Belehrung aufrechterhalten und hat gesagt, ja, so wie die Kammer Berlin es sieht, entspricht es der geltenden Rechtslage. Es gibt eben Anforderungen aus der Kanzleipflicht aus § 27 Brau, die über die Erreichbarkeit per Telekommunikation hinausgeht. Es gehört immer noch ein räumliches Element zu diesem Begriff Kanzleipflicht. Also der Anwalt muss auch weiterhin Räume zur Verfügung halten, in denen er üblicherweise als Anwalt erreichbar und damit auch präsent ist. Und das ist das, worüber wir jetzt reden, über die Frage, ja, gibt das tatsächlich § 27 Brau so her? Entspricht das noch der Lebenswirklichkeit? Und wenn wir beides bejahen, wie kommen wir da jetzt an diesem Problem vorbei? Was ist jetzt zu tun?
Ja, also ich fand es ganz spannend. Ich habe beides verfolgt. Und mich, ich bin ehrlich, das ist ja nur meine persönliche Meinung, Aber ich bin halt auch ein sehr technikaffiner Mensch. Mich hat der AGH voll abgeholt und ich fand auch die Begründung sehr, sehr gut, dass man ja berücksichtigen muss, dass sich die kompletten Rahmenbedingungen der anwaltlichen Tätigkeit durch den gesellschaftlichen Wandel, durch die Digitalisierung, durch die Technisierung komplett gedreht haben. Und dass es inzwischen doch eher ein modernes, technikoffenes Verständnis des Kanzleibegriffs braucht, fand ich ganz gut. Was mich überhaupt nicht abgeholt hat, der BGH fing dann wieder an, so, ja, durch die Blume, ja, ich brauche ja auch Räume, um die Akten aufzubewahren. Dachte ich, ja, ein Server, aber gut.
Ja, also jetzt kommen wir schon sozusagen in die Diskussion. Ist das sinnvoll? Braucht's das? Kann das weg? Vielleicht wollen wir aber, weil wir ja den in einem Überblick erstmal dargestellt haben, worum ging's eigentlich genau und was hat jetzt der Bundesgerichtshof entschieden, ist vielleicht ganz gut, nochmal so ein bisschen die Sache und Rechtslage so ein bisschen auszuleuchten. Ja. Du hast ja selbst gesagt, es gibt zu dem Thema viel Rechtsprechung, auch jetzt schon. Deswegen ist es tatsächlich ja so ein bisschen interessant, jedenfalls mal zu sehen, wie sehr diese Entscheidung jetzt Wellen schlägt, weil sie ja nicht neu in dem Sinne ist, sondern sie bestärkt ja nur die bisherige Auffassung des Bundesgerichtshofs, des Anwaltssenats in dieser Hinsicht. Und da gab es ja durchaus schon Fälle, die, ich sage jetzt mal, ähnlich gelagert sind oder waren und die aber genauso entschieden worden sind. Und trotzdem ist das jetzt das Urteil, das große Wellen schlägt. Vielleicht hat es so ein bisschen was auch mit diesem Ausgangspunkt eines solchen Coworking Space zu tun und die Tatsache, dass das ja jetzt immer mehr ein Thema wird. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Trigger-Begriff, der jetzt dafür sorgt, dass diese Entscheidung so insbesondere im Fokus ist und im Blick ist. Aber das ist jetzt mal nur meine Spekulation. Ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht.
Kann natürlich sein. Ja, es gab viel Rechtsprechung dazu. Es wurde ja auch in dem Urteil einiges zitiert, was ich ehrlich gesagt so ein bisschen unglücklich fand, André. Das aber jetzt, ja, ist einfach meine persönliche Meinung. Ja, da wurden auch Entscheidungen aus 2025 zitiert, aber wenn man mal reinguckt, gleich das erste, worauf verwiesen wurde, aus 1986.
Also richtig, ja, genau. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen, wenn man sich das Urteil durchliest, dann stellt man ja fest, jetzt mal losgelöst vom Inhalt, ist es ja jedenfalls mal ein schulmäßiges Urteil, nicht? Es wird, wie man das vielleicht auch von einem höchsten Bundesgericht erwartet, lege artis seziert und dargestellt und dann eine Entscheidung getroffen. Und ich glaube, was wir halt in den Blick nehmen müssen, ist, was ist der Ausgangspunkt? Und das ist halt § 27 Brau. Also eine Norm aus dem aus einem Gesetz und das ist das, worüber wir zunächst mal zu reden haben und da müssen wir halt, und das macht der BGH schulmäßig, auslegen. Was steht in dem Gesetz? Was sagt das Gesetz? Welche Anforderungen ergeben sich daraus? Und der BGH verweist ja, wenn man das Urteil sich genau anguckt, im Wesentlichen darauf, dass er sagt, naja, es gibt ein überkommenes Verständnis der Kanzleipflicht, deswegen der Verweis auch auf Entscheidungen, die, sagen wir mal, betagter sind. Hat sich an diesem Verständnis, gibt es Ansatzpunkte zu sagen, da hat sich an dem Verständnis etwas geändert und da schielt der BGH natürlich zunächst mal auf den Gesetzgeber und sagt, trotz ja mittlerweile zahlreicher Veränderungen in der Brau, hat man den 27 unberührt gelassen und zwar selbst dann, wenn es neue Regelungen gab, die Anlass geboten hätten, darüber nachzudenken und zwar bis in die jüngste Zeit. Also ich gehe jetzt mal nicht zu weit zurück, sondern sage nur, Ausgangspunkt hier war ja auch ein Syndikusanwalt, als das Thema Syndikusanwaltschaft in der Brau Aufnahme gefunden hat, wäre ja zum Beispiel ein Moment gewesen, bei dem man hätte sagen können, oder muss man jetzt mal bei dem Thema Kanzleipflicht ansetzen. Wie geht das eigentlich, wenn man sich die Begründung des BGH so durchliest? Dann fragt man sich ja, Moment, also wenn man das ernst nimmt, kann es das dann überhaupt noch geben, eine Doppelzulassung als Syndikusanwalt und niedergelassener Anwalt? Wie kann ich denn zu gewöhnlichen Zeiten sowohl meinem Arbeitgeber dienen als auch eine eigene Kanzlei unterhalten?
Guter Punkt.
Kann das überhaupt wahr sein? Kann das funktionieren? Der BGH sagt jedenfalls mal, zu dem anderen Aspekt komme ich gleich, der BGH sagt jedenfalls mal, naja, damals hat der Gesetzgeber keine Veranlassung gesehen an dieser Anforderung und an diesem Verständnis von Kanzleipflicht, um es mal auf ein Schlagwort zu bringen, der räumliche Bezug, nichts geändert. Und selbst dann in der Folge, wo das vielleicht noch deutlicher geworden ist, also bei der Frage weitere Kanzlei, Aufhebung des Verbots der Sternsozietät und solche Dinge, war immer der 27 unangetastet gelassen worden.
Und ja, in dem steht aber ja auch, da steht ja nicht viel drin.
Richtig, aber deswegen der Bezug des BGH auf das bisherige Verständnis von Kanzleipflicht. Und das ist ja durch eine Vielzahl von Entscheidungen geprägt. Jetzt kann man sagen, ist auch alles alter Hut, aber oder zu Zeiten ergangen, wo die Voraussetzungen andere waren als heute. Aber nochmal, der BGH sagt, das ist das, was man unter Kanzleipflicht zu verstehen hat. Und wenn das geändert werden soll, dann muss das Gesetz geändert werden. Das ist nicht geschehen. Da hätte der Bundesgesetzgeber, der Braugesetzgeber bei vielerlei Situationen Gelegenheit dazu gehabt und hat es aber nicht gemacht. Also muss ich davon ausgehen, dass das Verständnis des Gesetzgebers jedenfalls immer noch so ist. Und dann, das ist ja dann die Konsequenz, dann nutzt es mir vielleicht auch nichts, dass in der Bora was anderes steht oder dass da Überlegungen auch in der Literatur vorhanden sind, ob das eigentlich noch so zeitgemäß ist. Das hilft dann nicht so viel, weil die bisherige Interpretation dessen, was da drin steht, jedenfalls mal dem Gesetzgeber keinen Anlass gegeben hat, das zu ändern, obwohl, wie gesagt, man ja drüber nachdenken kann, ob das so noch sein kann und sein soll.
Ja, das stimmt absolut. Aber man könnte ja auch die Auffassung vertreten, dass der Gesetzgeber letztlich etwas durch die Blume seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, eben dadurch, dass es jetzt den Syndikusanwalt gibt. Also vielleicht jetzt mal hypothetisch, könntest du ja sagen, naja, diese neuen Vorschriften, die es gibt, die fügen sich ja störungsfrei neben dem Wortlaut des 27 ein. Alles, was da entgegensteht, ist ja nur die Rechtsfortbildung. Das hätte man ja auch zum Anlass nehmen können zu sagen, ja, aber der Gesetzgeber, der wird das ja wohl gesehen haben. Er bringt das zum Ausdruck, Vorschriften zum Syndikusanwalt. Es schließt sich ja denknotwendigerweise aus. Wie sollst du, genau wie du sagst, wie sollst du gleichzeitig zu den üblichen Geschäftszeiten in deiner Kanzlei sein, und Syndikusanwalt.
Ja, also ich denke, dass der BGH das ja so in der Konsequenz, wie man es teilweise jetzt so interpretiert, gar nicht gemeint hat. Nicht? Also der Anwalt soll eine Kanzlei unterhalten, unter der er zu üblichen Geschäftszeiten grundsätzlich zur Verfügung steht und erreichbar ist. Das heißt ja nicht, dass der dort sozusagen von 9 bis 5 am Schreibtisch sitzen muss und warten muss, bis die Leute klingeln oder das Telefon klingelt. Ich glaube nicht, dass das so zu verstehen ist, sondern dass es eben einen Anlaufpunkt geben muss. Einen Anlaufpunkt, wo der Rechtssuchende, der Berühmte, halt ausgewiesen durch Kanzleischild und Ähnliches, weiß, da ist der normalerweise da, auch wenn er jetzt konkret vielleicht nicht da ist. Denn das ist ja die Situation, die wir alle kennen. Jeder ist viel unterwegs und natürlich nicht gewährleistet, dass wenn ich spontan auf die Idee komme, dem Anwalt einen Besuch abzustatten, dass der dann auch tatsächlich da ist. Aber es muss ein Anlaufpunkt da sein, zu dem er dann, wenn er seiner anwaltlichen Tätigkeit nachgeht, also nicht nachgeht bei Gericht, sondern dann, wenn er seine Arbeit macht, halt auch anzutreffen ist. Wahrscheinlich ist es so gemeint und dann hätten wir auch kein Problem, aber vielleicht schon ein Problem mit dem Syndikusanwalt, wo das tatsächlich ja ein bisschen schwieriger in der Kombination ist. Aber grundsätzlich wäre dieses Verständnis ein denkbares. Aber klar, das ist eine schwierige Situation. Der BGH orientiert sich halt eben an dem, was im 27 steht und wie das bisher jedenfalls zu bewerten ist. Und das macht er ja, wie gesagt, schulmäßig, indem er auslegt nach Strich und Faden und nach allem, was, wie man das so gelernt hat und dann zu dem Ergebnis kommt. Nach wie vor ist das, was man darunter zu verstehen hat. Es gibt bisher keinen Eingriff des Gesetzgebers, der das verändern soll. Also ist es auch nach wie vor so. Und sagt der BGH, das ist auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt, weil sich dafür natürlich Gründe finden lassen, auch in der aktuellen Zeit, die natürlich eine andere ist als die 1986 oder auch noch vor 5 oder 10 Jahren, denn die fortschreitende Digitalisierung und der Ausbau von Telekommunikationsmitteln, das ist ja was sich rasant in den letzten Jahren erst entwickelt hat und die überhaupt erst jetzt es ermöglichen, darüber nachzudenken, sozusagen die virtuelle Kanzlei zu denken. Das wäre ja vor einiger Zeit noch undenkbar gewesen. Jetzt ist es zumindest denkbar und die Frage ist halt, wollen wir das? Das ist dann jetzt der Ausblick sozusagen in die Zukunft. Wie geht man mit dieser Entscheidung um? Der BGH sagt im Moment, da gibt es noch genug rechtfertigende Gründe, die dieses Verständnis einer Kanzlei, also auch eines Raums, in dem der Anwalt seiner Tätigkeit nachgeht. Da gibt es noch genug rechtfertigende Gründe dafür. Das kann man aber natürlich auch anders sehen, sondern könnte es der Gesetzgeber anders sehen und könnte das künftig anders definieren. Aber das ist dann jetzt die Frage, die man natürlich mal diskutieren und beantworten müsste. Was ist eigentlich jetzt wirklich das aktuelle Verständnis einer Kanzlei? Und setzt es noch voraus, dass es eine Anlaufstelle gibt, einen Raum gibt neben irgendetwas Virtuellem? Und da hat ja der BGH einiges aufgeführt und da muss man sich im Detail mit auseinandersetzen. Also klar, natürlich in Zeiten fortgeschrittener Digitalisierung, elektronischem Rechtsverkehr, der Kommunikation mit Gericht und auch Gegenseite über das allseits geschätzte besondere elektronische Anwaltspostfach und solche Dinge, da kann man die Frage stellen, warum muss ich mich noch mit dem Begriff Unterlagen auseinandersetzen und der besonderen Verwahrung und Geheimhaltung solcher Unterlagen. Aber auch da hat der BGH ja nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen. Man muss es ja aus der Perspektive des Mandanten sehen. Der kommt und hat was dabei. Und der hat Unterlagen dabei, der hat vielleicht auch Originalunterlagen dabei, die natürlich einer besonderen Behandlung bedürfen. Das heißt, die sind jetzt nicht automatisch schon elektronisch. Das kann zwar sein und man kann eine Mandatsstruktur haben, wo das so ist, ist aber nicht gewährleistet, dass es so ist. Und dann muss ich mich da natürlich mit der Frage auseinandersetzen, wie gewährleiste ich das? Ich muss natürlich gewährleisten, dass ich mit dem Mandanten vertraulich kommunizieren kann. Und das kann natürlich auch sein, dass es geboten ist oder gewünscht, dass das nicht über Telekommunikationsmittel, sondern in einem persönlichen Gespräch passiert. Dann muss ich auch gewährleisten, dass ich dazu eine Möglichkeit habe. Ob das noch heißt, ich muss permanent was vorhalten oder reicht es da vielleicht aus, auf den Bedarf hin etwas organisiert zu bekommen, Stichwort Coworking Space, ist dann wieder eine andere Frage. Und dann meint der BGH, zumindest, dass es ja auch immer noch denkbar ist, dass sozusagen die Laufkundschaft kommt. Also, dass jemand gezielt eine Adresse ansteuert, weil er darunter einen Anwalt eben sieht und vermutet. Das ist jetzt natürlich eine Frage, die man diskutieren muss, ob das tatsächlich noch so ist, ob jetzt auch unter dem Gesichtspunkt des Anwalts als Organ der Rechtspflege und der einen Beruf ausübt, der natürlich eine Rechtsdienstleistung ist, aber vielleicht doch eben noch etwas Besonderes darstellt und auch, wo ihn auch besondere Pflichten treffen, Stichwort bestimmte Mandate zu übernehmen, die er vielleicht selbst sich gar nicht unbedingt aussucht. Auch das hat der BGH in seiner Entscheidung ja angesprochen, dass es diese Pflicht noch gibt und dass natürlich auch für solche Situationen der Anwalt, wenn er als Anwalt tätig sein will, den Anforderungen genügen können muss. Das ist etwas, worüber man sich Gedanken machen muss. Was ist da jetzt tatsächlich noch erforderlich? Und wenn man sieht, da gibt es eine gewisse Diskrepanz, also Diskrepanz im Sinne von bisher war das Verständnis ein anderes, jetzt können wir das etwas anders sehen, dann führt nach meiner plumpen Wahrnehmung dieser Entscheidung halt tatsächlich nichts dran vorbei, dass man dann Hand an die gesetzliche Regelung legen müsste.
Ja, also ich finde den Punkt absolut ausschlaggebend. Erwartungshaltung, Horizont, Verständnis der Mandanten. Darum geht es ja letztlich.
Ja, genau.
Und ich glaube wirklich, dass die, nennen wir es jetzt wirklich Laufkundschaft, ich glaube persönlich, meine Wahrnehmung, das stirbt aus. Das wird immer weniger. Du wirst noch welche haben, aber man darf ja nicht vergessen, eine Lockerung der Kanzleipflicht würde ja nicht bedeuten, es ist ein Verbot der Kanzleipflicht. Also genauso wie du in der Mandantenstruktur verschiedene Vorlieben hast, wie möchte ich denn gerne betreut werden, hast du das natürlich auch bei den Kollegen. Und ich würde es jetzt noch nicht mal am Alter festmachen, sondern an der persönlichen Technikaffinität. Und wenn ich jetzt von mir ausgehe, André, in Berlin hätte ich ja die volle Auswahl, wenn ich ein Mandat jemandem antragen wollte und ich würde mich nicht auf jedem Rechtsgebiet selber vertreten, auf gar keinen Fall, ehrlicherweise überhaupt nicht. Ich hätte überhaupt keinen Bock, durch ganz Berlin zu fahren. Ich wäre die Erste, die sagt, ich schicke dir jetzt den ganzen Kram digital und dann muss ich dahin für eine Besprechung. Das wäre für mich wahrscheinlich sogar ein Grund, nach einer anderen Kanzlei zu suchen. Ich glaube jetzt nicht, dass du von mir auf alle Welt schließen kannst. Ich kann ja nur auf meine persönliche Präferenz kann ich ja nur rekurrieren. Aber ich glaube, das geht vielen Menschen so. Und ich stehe mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen im Austausch. Das größte Problem ist nicht, dass sie nicht mehr Herr werden all der Menschen, die da in ihre Kanzlei kommen wollen, sondern das Problem ist, denen beizubringen, hör mal auf, mir die ganze Scheiße per WhatsApp zu schicken.
Ja, völlig d'accord. Da muss man halt unterscheiden zwischen der Frage, was ist mein Zielpublikum? Was muss ich dem bieten, um dem gerecht zu werden? Und jetzt kann man das noch verallgemeinern und nicht von seinem eigenen Zielpublikum sprechen, sondern das Versuchen zu allgemeinern, das Zielpublikum der Rechtssuchenden. Was ist eigentlich deren Erwartungshaltung und wie kann ich dem entsprechen? Und dann ist das sozusagen eine Frage, die der Markt regelt, nicht? Dann wird es Mandanten geben, die es bevorzugen, ein persönliches Gespräch zu führen, alles auf den Tisch zu klatschen und sagen, guck, wie du klarkommst. Und es gibt die anderen, die sagen, das muss alles effizient passieren und ich schicke dir elektronisch das, was ich habe. Und also das ist eine Frage, die sicherlich der Markt regelt. Ich sage nur so, Berlin ist jetzt natürlich ein Thema, Bretten in Baden ist ein anderes Thema. Da reden wir vielleicht über ein anderes Publikum. Und klar, jetzt kann man sagen, dann ist es dort erfolgreicher vielleicht, wenn man eine Kanzlei unterhält, Klammer auf, vermutlich auch nicht ganz so teuer wie in Berlin, Klammer zu. Und man hat dann vielleicht einen größeren Markterfolg, als wenn man sich nur so eine Art virtuelle Kanzlei dort einrichtet. Aber das wäre nicht das, was mich umtreibt. Da könnte man prima sagen, ja, dann soll es halt jeder Rechtsanwalt auch selbst entscheiden, wie er am Markt auftreten will und kann ja dann besonders herausstellen, wie er seine Tätigkeit erbringt, um für sein Zielpublikum entsprechend attraktiv zu sein. Das ist aber nicht der Hintergrund der BGH-Entscheidung. Der Hintergrund der BGH-Entscheidung ist, gibt es vielleicht für den Anwalt eben die berufsrechtliche Verpflichtung, eine solche besondere Räumlichkeit vorzuhalten, um den Anforderungen, die an ihn gestellt werden, gerecht werden zu können. Und die hat er ja, wie gesagt, in der Entscheidung alle genannt, die da im Raum stehen. Ne? Also auch so Stichworte wie Beschlagnahmefreiheit und sowas, die voraussetzen, dass irgendwo ein definierter Raum ist, den ich als Anwalt nutze und wo ich sagen kann, da sind jetzt hier meine Mandatsunterlagen drin und die gehen dich, lieber Staat, nichts an. Das sind die Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. Was ist da tatsächlich noch an Anforderungen tatsächlich so, dass man darauf nicht verzichten kann? Gibt's die? Und wenn das ein weniger ist als das, was dem bisherigen Verständnis einer Kanzlei entspricht, dann müsste man eben überlegen, gut, wie bildet man das jetzt für die Zukunft ab? Auch das ist ja keine neue Diskussion. Also in der Kommentarliteratur wird das ja schon lange so diskutiert. Bisher immer so mit dem Ergebnis, noch ist das wohl alles nicht so, dass man da verzichten könnte. Und dann ist jetzt halt irgendwann die Frage, wann ist denn das dieses noch nicht mehr?
Ja, das finde ich einen interessanten Punkt. Gab es da nicht gerade ein EGMR-Urteil? Da hatte ein Anwalt, war nicht in Deutschland. Ja, muss ich mal raussuchen. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Auch Akten, nicht in der Kanzlei, sondern woanders. Ja. Ja. Und da wurde ihm aber Recht gegeben, unterliegt auch der Beschlagnahmefreiheit.
Ja.
So, aber also, das ist ja dann auf der Rechtsfolgenseite vor Gericht, das zu klären. Das ist ja keine Lösung.
Genau. Ne? Also ich will jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass was da drin steht in dem BGH-Urteil an Punkten, die alle dafür sprechen, dass es eine Kanzleipflicht nach bisherigem Maßstab auch weiterhin gilt, dass das alles gesetzt ist. Ich will nur sagen, das sind die Punkte, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und wenn man sagen muss, okay, da gibt es aber das und jenes Argument dagegen und da das, dann kommt man vielleicht zu dem Ergebnis, lässt sich auch alles ohne eine solche konservative Definition des Begriffs Kanzlei Herr werden. Ich muss dann halt nur sagen, was ist dann mein Verständnis davon? Was ist jetzt das in Anführungszeichen richtige Verständnis einer Kanzlei? Und dann muss ich das eben so definieren. Das wird aber halt vermutlich nicht funktionieren, dadurch, dass man auf ein Verständnis verweist oder auf untergesetzliches Recht. Auch das hat der BGH ja relativ deutlich gesagt und das ist aber eigentlich auch selbstverständlich, dass ich sozusagen nicht über die Bora die Brau umdefinieren kann, sondern da muss man halt schon genau gucken, was wird da jetzt in der Bora gemacht und dann geht das über das Gesetz hinaus oder ist es nur eine Auslegung?
Ja, das wird ein spannender Punkt. Ich weiß, mehrere Ausschüsse aus der Satzungsversammlung, habe ich gerade mit Viola Hisserich aufgezeichnet, steht es auf der Tagesordnung. Die gucken sich das natürlich auch längst genau an. Bei euch im Brau-Ausschuss, ihr werdet es euch wahrscheinlich auch angucken oder habt schon wahrscheinlich.
Wir haben es uns schon angeguckt und sind aber auch zu dem Ergebnis gekommen, dass man intensiv prüfen muss, was ist eigentlich heutzutage in Anbetracht der heute sicherlich ganz anderen Umstände als noch vor 5 oder gar 10 Jahren. Das, was geboten ist, was erforderlich ist, unter dem Stichwort Kanzlei. Und wenn wir da, wie gesagt, zu dem Ergebnis kommen, das ist nicht mehr so wie früher und nicht mehr so, wie es der BGH sieht, dann muss man das gut begründen und muss dann eben definieren, was man selbst für richtig hält, um das als Vorschlag in die Diskussion in den Raum zu stellen. Und letztlich wird auch die Satzungsversammlung nichts anderes machen können, nach meinem Verständnis, als Anregungen zu entwickeln, wie der Gesetzgeber an das Thema rangehen sollte, wenn das für erforderlich angesehen wird.
Na, es betrifft ziemlich viele Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Und ich glaube schon, dass es echt wichtig wäre, sich das mal genauer anzugucken, weil es auch kaum darstellbar ist für den Nachwuchs. Ja, wir haben Rückgang bei den Zulassungszahlen. Wir haben das Phänomen, dass immer weniger junge Juristinnen und Juristen bereit sind, das Risiko einer Gründung einzugehen. Es gibt immer noch welche, aber es werden immer weniger. Und gerade sprachen wir von Berlin, gerade sprachen wir von irgendwo, ich habe es wieder vergessen, das Örtchen, das du ansprachst.
Retten.
Ja, genau. Aber das Risiko ist natürlich deutlich geringer, wenn ich mich digital aufstellen kann und auch gleich versuchen kann, bundesweit tätig zu sein. Das heißt, ich glaube, es wäre für Nachwuchs halt super wichtig. Ich glaube, es entspräche auch, das ist meine persönliche Meinung, dem Zeitgeist. Und wenn ich mal überlege, André, was ich jetzt bei den Themen, wo Streit entbrennen könnte, wo ich vielleicht ein Rechtsproblem kriegen könnte, weißt du, wann ich da zuletzt Post hatte?
Ja, also kann mir vorstellen, dass das eine Weile her ist, aber das ist ein gefährliches Argument, glaube ich, weil wie gesagt, das geht weniger um die Frage, wie kommt etwas von A nach B, als vielmehr halt die Frage, ob jetzt die Situation, dass da ein Mandant mit ganz vielen Unterlagen kommt, Dokumenten kommt, Urkunden kommt, die er besprochen haben will, dass das eine Situation ist, über die man nachdenken muss. Weniger Kommunikation, die findet anders statt mittlerweile, fast durchgängig, sondern das Thema ist wirklich, wie findet die Kommunikation mit dem Mandanten statt? Und da würde ich schon sagen, da gibt's für alles noch eine Rechtfertigung. Die Frage ist das, führt es dazu, dass es auch eine berufsrechtliche Pflicht geben muss, da etwas vorzuhalten sozusagen?
Ja. Guck mal, darüber
muss man diskutieren.
Dann muss einfach das BMJV den ganz großen Wurf machen. Also Punkt 1, Kanzleipflicht angucken, das wäre doch ganz schön. Da mal überlegen, was ist davon noch zeitgemäß? Ich bin da ganz offen. Ich gebe dem BMJV jetzt nicht alles vor. Dürfen das schon selber prüfen. Aber dann könntest du ja zum Beispiel nochmal drüber nachdenken. Wir haben in bestimmten Bundesländern besondere Situationen, um genau das abzubilden, was du gerade ansprichst. Also das war ja immer die Kombination, Beratungshilfe ist ja ein wichtiger Punkt. Mhm. Mach's doch wie Hamburg. Öffentliche Rechtsauskunft. Die hat feste Räumlichkeiten. Anwälte sitzen da im Prinzip ehrenamtlich, um dieses Segment abzudecken. Das ist immer gut, zentral erreichbar. Könnte man ja dann in Kombination denken. Und vielleicht wäre es einfach eine gute Idee, wenn der Gesetzgeber sich mal genau anschaut, was wären denn die Mindestvoraussetzungen, die wir unbedingt halten müssen, die erforderlich sind für diesen Beruf? Und wo könnte man das an die Lebenswirklichkeit anpassen? Und die Lebenswirklichkeit, deswegen habe ich vorhin das Beispiel gebracht, wann ich zuletzt in allem, was mich betrifft, vertragliche Elemente. Ich krieg ja noch nicht mal mehr von meiner Krankenkasse Post. Ich krieg von niemandem mehr Post. Ich krieg alles digital. Das heißt, für mich wäre es tatsächlich in meiner Lebensrealität, wenn ich jetzt mit meinem Anbieter, meiner Krankenkasse, was auch immer, Zoff habe, ich habe sowieso alles digital. Ich möchte es nicht erst ausdrucken und ich persönlich möchte auch nicht zum Anwalt fahren, sondern ich möchte gern, dass man sich online trifft, das bespricht. Und ich glaube, das wird immer mehr. Und ich fände es sehr schön, wenn der Gesetzgeber sich damit befassen würde.
Da sprichst du den richtigen Punkt an. Da sprichst du, das wird sicherlich immer mehr. Da bin ich bei dir, weil ich glaube, ich habe ja auch Kinder und kriege mit, wie die so durchs Leben gehen. Da ist das natürlich keine Frage, dass die alles, was auf Papier gedruckt ist, für ziemlich archaisch halten. Nur deswegen ist es ja so schön, wenn in der Kommentarliteratur, wenn man die Diskussion verfolgt, ist halt die Frage, wie ich vorhin gesagt habe, wann ist eigentlich dieses noch erledigt? Ne? Noch ist das schon ein Problem, weil es halt noch auch viele andere gibt, die dann ein Problem haben und dann plötzlich vor der Situation stehen, dass sie sich in diesem dann allein noch verbleibenden Angebot mit ausschließlich elektronischer Art der Mandatsbearbeitung nicht klarkommen. So, und wenn man das einräumen muss und sagen muss, es gibt vielleicht schon immer noch ganz viele Rechtssuchende, die halt auch noch anders unterwegs sind, dann ist die Frage, gehört das zu den Pflichten der Anwaltschaft, auch dafür der Beistand sein zu können? Und dann kommt das wieder zu der Unterscheidung, will ich das? Das kann ich natürlich sagen, das will ich nicht und deswegen richte ich mich anders aus und lasse diesen Markt unbespielt. Aber gibt es eben auch noch Situationen, wo der Anwalt ein solches Mandat wahrzunehmen hat? Und auch darauf hat ja der BGH abgestellt und gesagt, diese Situation gibt es nach wie vor. Und dafür muss der Anwalt, wenn er sozusagen die Rechte eines Anwalts in Anspruch nehmen will, auch die entsprechenden Pflichten erfüllen. Das ist das, worüber wir reden. Welche Pflichten gibt es da in der Hinsicht noch? Wie kann ich die abbilden? Braucht es dafür eine Kanzlei in der Form, wie sie der BGH aus der Regelung in 27 Brau herausliest? Oder reicht da auch ein weniger? Und wenn dem so ist, dann müsste man eben überlegen, okay, was ist jetzt wirklich noch erforderlich? Und das müsste dann eben gesetzlich umgesetzt werden. Das ist aber tatsächlich nicht trivial. Wir haben ja auch in der Hauptversammlung überlegt, ach Gott, können wir da muss man doch dann vielleicht gesetzlich was machen. Wie können wir das machen? Können wir da vielleicht jetzt noch im Zuge der anstehenden Brau-Novelle vielleicht noch was unterbringen? Befürchte, dass das nicht gelingen wird, weil der Teufel steckt im Detail. Und am Ende kommt es halt auch zu einer Frage, die man irgendwann irgendwie mal beantworten muss, nämlich, ist das halt tatsächlich noch so, dass ich einen Raum bieten muss? Ja, und da, das ist nicht, ich finde, das ist keine triviale Frage. Und da ist es gut und wichtig, dass man das intensiv diskutiert und das für und wieder abwägt und überlegt, was brauche ich jetzt wirklich noch, was brauche ich nicht mehr und wie muss ich das dann umsetzen. Schnellschuss ist wahrscheinlich ein bisschen gefährlich in der Hinsicht.
Ja, deswegen habe ich mich so auf dieses Gespräch gefreut und es erfüllt auch alle meine Erwartungen, weil hier wieder zwei komplett unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Ich bin immer so, also ja, trivial ist es jetzt nicht, aber meine, lasst es doch mit dem Service Center. Ja. Da ist ja jemand da. So mit dem Schild draußen, das Schild ist ja da, das Schild ist groß genug, da ist immer jemand ansprechbar.
Genau.
Für mich wäre Voraussetzung, es gibt ja auch diese Office Center, die dann ganz andere Öffnungszeiten haben, wo dann nicht immer der Tresen besetzt ist. Für mich wäre wichtig, du musst natürlich mit denen Verträge geschlossen haben, dass zur Verschwiegenheitspflicht angehalten wird. Dass da wirklich immer während der üblichen Geschäftszeiten jemand vorhanden ist, weil dann wäre für mich der Unterschied nicht so groß, ob du jetzt in eine Bürogemeinschaft rennst, weil das ist ja zulässig. Da hat jeder sein Zimmer. Ja. Der eine ist aber immer unterwegs und da hockt auch nur eine am Empfang, die sagt, ja, es tut mir total leid, ist nicht da. Bitte ihr Telefon, vereinbaren Sie bitte einen Termin. Genau. So, und genau das kann dir in dem Service Center ja auch. Die Post wird da auch sicher gelagert, wenn du einen entsprechenden Vertrag hast. Dann hast du jemanden, der immer ans Telefon geht. Das kannst du ja sogar 24/7 anbieten. Das würdest du in deiner Kanzlei wahrscheinlich nicht machen. Ist dann halt eine Kostenfrage. Und dann, ja, also ich bin ja auch fast immer 24/7, aber ja, eigenes Problem.
Ja.
Und das heißt, es läuft de facto ja auf dasselbe hinaus, egal ob du vielleicht in einer Bürogemeinschaft bist. Vielleicht ist sogar in einem Service Center länger für mehr Stunden jemand erreichbar, als du es in deiner Kanzlei als Einzelanwalt irgendwie stemmen könntest.
Genau,
weil es gibt ja auch die Frage ist ja, wäre das nicht eine Verbesserung? Weil wenn du jetzt mal das Szenario, Einzelanwalt, viel unterwegs, hat aber kein Sekretariat. Jetzt ist er vielleicht noch bundesweit tätig. Ja, der hat da seine Kanzlei. Der macht aber nie jemand auf.
Am Ende seine Wohnzimmerkanzlei, nicht? Und da kann man ja auch viele Fragen stellen, ob das eigentlich so, jedenfalls mal, wenn es um die Lebenswirklichkeit geht, so allen Anforderungen gerecht wird, wo wir bisher keinerlei Probleme gehabt haben, das zu akzeptieren. Das ist völlig richtig. Deswegen sage ich ja, wichtig ist, dass man mal genau definiert, was muss eigentlich wirklich unter Berücksichtigung heutiger Möglichkeiten angeboten werden und was nicht. Ich bin relativ sicher, wenn wir das mal so definiert haben, wird der Coworking Space Markt ganz schnell darauf reagieren und wird dafür Lösungen bereit halten. Aber wahrscheinlich ist es jetzt schon so, dass es da Vertragsgestaltung gibt, wo wir dann sagen würden, ja, und unserem jetzt angemessenen Verständnis einer Kanzleipflicht genügt das. Ja. Und dann wäre ja alles prima. Das ist dann aber tatsächlich halt im Einzelfall anhand der vertraglichen Regelungen zu prüfen, reicht das oder reicht das nicht. Das war jetzt bei dem Berliner Kollegen an ein paar Punkten und Stellschrauben etwas schwierig, aber dass man das gestalten und regeln kann, das meine ich, da würde ich der Kreativität derjenigen, die solche Verträge machen, Zutrauen entgegenbringen, dass man das abbilden kann.
Ja. Ja, schade, ich dachte, jetzt können wir ein fertiges Paket, haben wir es doch nicht geschafft. Naja.
Ja, ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht. Also ich denke, also es berührt halt so einen Nerv, diese Entscheidung. Nicht? Deswegen ist man so ein bisschen gleich in so einem Überschwang der Gefühle, weil man denkt, also Coworking Space, das geht überall. Warum soll das bei den Anwälten nicht gehen? Das muss doch möglich sein. Und dann guckt man sich die jungen Leute an und sagt, jetzt wollen wir es denen nicht noch Steine in den Weg legen und gucken, dass wir denen eine Möglichkeit bietet, den von ihnen gewollten Beruf in dem Umfeld anzubieten, den sie sich ausgesucht haben. Und das ist ein anderes Umfeld als das, das wir bisher, ich als alter weiser Mann, erkannte. Das ist völlig klar. Aber klar ist halt auch, das ist ja alles, das kommt ja alles nicht von ungefähr, sondern das hatte jedenfalls mal seine Rechtfertigung. Das Thema Kanzleipflicht auch in dieser Wahrnehmung und Interpretation, die der BGH darstellt. Und jetzt ist halt die Frage, und das ist die Aufgabe, die uns gestellt ist, dass wir gucken müssen, was ist da tatsächlich noch erforderlich und was nicht. Und dann muss man gucken, wie man damit dann umgeht mit diesem Ergebnis. Braucht es eine Gesetzesänderung? Reicht es, wenn man die Vertragsgestaltung entsprechend anpasst und genauer überprüft? Oder eben, wie gesagt, muss ich Hand ans Gesetz legen und dann muss ich mir natürlich aber auch genau überlegen, wie soll das dann eigentlich definiert sein? Und das ist natürlich ja auch nicht gerade trivial, weil die Regelung ist ja bestechend einfach eigentlich in 27 Brau. Und das ist ja auch eigentlich das, was man sich wünscht, dass man eine schöne, knappe, kurze, aber trotzdem verständliche Regelung hat. Wenn ich jetzt natürlich im Detail anfange, das kleinteiliger zu regeln, dann sieht es auch nicht mehr so schön aus. Damit kämen wir noch klar. Aber dann ist ja die Frage, ist das eigentlich in 5 Jahren auch noch so oder gibt es dann schon wieder andere Situationen, die es zu berücksichtigen gilt? Das ist das, was es dann auch wieder vielleicht ein bisschen komplizierter macht. Aber das ist alles eine Aufgabe, der wir uns dann zusammen natürlich mit dem BMJV, ich würde es nicht alleine denen überlassen wollen, ehrlich gesagt, würde da schon gerne unsere Perspektive reinbringen wollen.
Wir sind die Praktiker.
Genau, und würde da schon sagen, das ist das, was wir darunter verstehen. Aber das muss halt nun mal auch erst ermittelt werden und das ist nicht so ganz einfach, aber wir gehen dran, wir sind dran, alle sind schon dran, die Prag ist dran, der DRV ist dran, die Satzungsversammlung ist dran. Ich glaube, es gibt keinen Kammervorstand, der sich noch nicht mit der Frage auseinandergesetzt hat, weil wir ja natürlich auch die praktischen Entscheidungen zu treffen haben, wenn dann morgen einer kommt und sagt, ich habe hier einen Zulassungsantrag, meine Kanzlei ist da. Dann muss man sich natürlich überlegen, okay, ist das da, das, was den gesetzlichen Anforderungen entspricht? Aktuell muss man natürlich diese BGH-Entscheidung hier da im Blick haben. Aktuell ist das die Rechtslage. Und wenn wir da ein Problem sehen und eine Diskrepanz erkennen, dann müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen.
Mir ist gerade doch die Lösung eingefallen.
Okay.
Weil du ja gesagt hast, 27
gleich
ist auch
aufschreiben.
So. Nee, das ist geil, das kannst du dir auch merken. Es ist so, also ich kann es mir merken und dann sind die Anforderungen niedrig, weil es ist ja so schön präzise in 27. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir einfach einen Satz anfügen, das kriegt auch das BMJV schnell hin, zu sagen, die an die Kanzlei zu stellenden Anforderungen sind in der BOHRA zu regeln.
Das wäre ja eine denkbare Variante.
Machen wir doch einfach das und dann haben wir in der Satzungsversammlung, das wäre doch fein.
Wie gesagt, ist eine denkbare Variante.
Und das BMJV darf dann ja eh nochmal drauf gucken.
Es fallen einem bestimmt auch noch ein paar andere Möglichkeiten ein. Ich würde gerne jedenfalls mal Schritt für Schritt vorgehen wollen. Und da steht am Anfang jetzt, glaube ich, erstmal so eine Art Bestandsaufnahme. Wie sieht es eigentlich aus mit den Anforderungen an die Kanzleipflicht heutzutage? Was ist das? Das, was ich erfüllen muss und bieten muss, wirklich noch erfüllen muss und bieten muss, um dann zu sagen, da gibt es einen Veränderungs-, einen Anpassungsbedarf. Und dann wäre das natürlich tatsächlich eine Möglichkeit zu sagen, wir machen das in der Brau nur ganz allgemein und überlassen es der BORA, also der Satzungsversammlung, es auszufüllen. Das ist eine Variante. Ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach wiederum, wenn man sieht, wie der BGH den 27 interpretiert. Aber da haben wir ja dann auch noch ein verfassungsgerichtliches Verfahren anhängig, wo man ja auch gespannt sehen kann, wie damit umgegangen wird.
Bisher, oh mein Gott, André, vielleicht war diese ganze Episode völlig überflüssig, weil das Bundesverfassungsgericht jetzt sagt, ja, Kikifax.
ich glaube, das sollte es für uns ja trotzdem nicht überflüssig machen, dass wir uns darüber Gedanken machen.
Unbedingt.
Was nach unserem Verständnis eigentlich Kanzlei heißt.
Ja, aber wir können doch zumindest festhalten, wir sind uns dahingehend einig, muss man sich dringend angucken, muss auf den Prüfstand und Gesetzgeber macht das ja nicht ohne die Anwältinnen und Anwälte, genau. Weil wir sind näher dran. Und dann würde ich sagen, ja,
André, aber das ist aber, ich meine, das aus dem Umgang mit dem BMJV plaudernd kann ich sagen, das auch nicht machen. Also das ist natürlich genauso.
Nee, aber ich habe immer gern den Fuß in der Tür, also gleich das einmal öffentlich zementiert. Liebe Grüße ans BMJV. Ich freue mich ja immer, wenn wir Termine haben. Bin auch ein großer Fan der aktuellen Besetzung, muss man so sagen. Und wir, finde ich, warten jetzt mal, was dann wieder aus Karlsruhe kommt. Und dann besprechen wir das wieder. Es wird eine Weile dauern, nehme ich an.
Genau. Ja, muss man mal sehen. Frau Messling, die beim Bundesverfassungsgericht zuständig ist, hat ja auch noch ein, zwei, drei andere nicht ganz unbedeutende Verfahren gerade in der Bearbeitung. Aber ja, das wird in jedem Fall dann spannend zu beobachten sein. Warten werden wir darauf nicht. Das ist mal völlig klar.
Nein, was Karlsruhe denkt, da müssen wir drauf warten, bis wir das erfahren. Und ansonsten, also BMJV, gerne jetzt einfach schon mal dran, Satz 2. Hätte den Charme, André, dass, wenn das einmal geregelt ist, die Anforderungen an die Kanzlei,
na klar,
dann hast du ja, dann ist es ja zukunftsfest, weil dann kannst du ja immer wieder anpassen und sagen, ja, also jetzt von Raumschiff ist hier nirgendwo die Rede. Das muss jetzt langsam auch mit rein.
Jedenfalls bräuchten wir dann den Gesetzgeber nicht mehr und wären etwas flotter unterwegs, ja.
Mögen wir immer am liebsten. André, ich danke dir für deine Zeit. Flott war das Stichwort.
Gerne,
ich weiß, du hast nämlich gleich schon wieder den nächsten Termin. Ich
danke dir. Wir alle, genau.
Und dann bleiben wir dran.
So machen wir das. Mach's gut. Tschüss.